Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen im Gespräch mit.
Wie ist das eigentlich, wenn man als Oberbürgermeisterin dem Rat viele, viele Jahre vorgestanden hat? Welche Eindrücke sie aus dem Amt mitgenommen hat, erzählt Dagmar Mühlenfeld.
Du bist 2002 ins Haifischbecken der Oberbürgermeisterin hineingeworfen worden. Du warst Parteivorsitzende.
Ja, 2002, am 22. November 2002 ist Jens Bargan zurückgetreten. Und das war ein Freitag, und im Laufe des Freitagnachmittages haben wir dann im SPD-Vorstand entschieden, dass ich als Parteivorsitzende die Kandidatur anstreben sollte. Erstmal parteiintern mich zur Verfügung stellen sollte. Das war ganz lustig. Nee, eigentlich nicht lustig, es war sehr spannend. Morgens um 11 erreichte mich ein Anruf in der Schule. Und eigentlich wollte das Vorzimmer den gar nicht zu mir durchstellen. Und dann ist aber wohl deutlich gemacht worden, dass das wichtig war. Und dann wurde ich gefragt, sitzt du? Ja, ich sag, warum? Der Oberbürgermeister ist zurückgetreten, du musst jetzt antreten. Und 12.30 Uhr treffen in der Auerstraße. Ja, und dann haben wir eben darüber beraten, Gerd Müller als Ehrenvorsitzender. Wir haben das dann so entschieden. Aber das Spannende daran war, am nächsten Samstag war Tag der offenen Tür in der Luisenschule. Und der Tag der offenen Tür im Dezember ist immer ein ganz wichtiger Tag für die weiterführenden Schulen, weil man da ja alle interessierten zukünftigen Schüler und Schülerinnen durch die Schule führt. Und am nächsten Morgen stand also in der Zeitung, dass die Schulleiterin der Luisenschule vorhat, als Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Als ich morgens früh zur Schule kam, mein ganzes Kollegium stand erstmal Kopf. Ob das denn mein Ernst sei und was weiß ich nicht. Das war ein denkbar schwieriger Zeitpunkt am Tag der offenen Tür. Aber gut, ich habe das ja mit denen auch besprochen, und da war ja auch noch gar nicht klar, dass das tatsächlich klappen könnte. Da war es ja erstmal nur die Kandidatur, und das haben wir auch alles ganz gut geregelt. Ausgeschieden bin ich dann ja auch erst im Februar 2003. Bis dahin konnte ich ja die Schule noch gut leiten und an meinen Stellvertreter dann übergeben.
Der Marc Buchholz hat gesagt, als ich ihn danach gefragt habe, das Insignium der Macht, die Amtskette, ist sehr schwer. War die wirklich so schwer?
Ja, die ist schwer. Die ist wirklich sehr schwer. Und ich hatte ja sogar den Vorteil, dass die für mich gekürzt werden musste, konnte, durfte, wie auch immer du das jetzt siehst. Ne? Die war eben länger, und für mich sind, glaube ich, 3 oder 4 Glieder rausgenommen worden. Und infolgedessen wurde die leichter. Aber die ist wirklich schwer. Und man muss sagen, sie ist ja schon besonders gut konstruiert. Sie hat ja hinten einen breiten Spiegel. Der Stifter damals, die Friedrich Wilhelmshütte, die hat ja da so ein Metallschild da hinten. Das verteilt die Last schon ganz gut Richtung Schultern. Aber so nach 2, 3 Stunden, da weißt du ganz genau, jetzt musst du das Ding loswerden, ne? Weil das wirklich die Nackenmuskulatur strapaziert. Aber gleichwohl, es ist für mich immer ein sehr bewegendes Gefühl gewesen, diese Kette tragen zu dürfen und damit eben auch die Stadt zu repräsentieren. Ne? Ich freue mich für jeden, der dieses Gefühl haben darf.
Was hat in den 15 Jahren, die du die Stadt geführt hast, am meisten Spaß gemacht?
Jeder Tag. Was wirklich fantastisch an diesem Amt ist, ist die Vielfalt. Die unglaubliche Vielfalt von Themen, von Begegnungen, von Menschen. Ich habe immer geglaubt, auch schon als Schulleiterin, ich kenne diese Stadt gut. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und groß geworden. Und dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Dann habe ich erstmal erfahren, was ich über diese Stadt alles noch nicht wusste. Wo ich noch nicht war, wo ich Leute noch nicht kannte und so weiter. Und das war das Großartigste überhaupt, was ich alles über diese Stadt, ihre Geschichte, ihre Vergangenheit, über Menschen, die schon seit Generationen da sich engagieren, erfahren habe. Und die eben diese Vielfalt an Themen, Dinge, die, wo ich noch nie mit zu tun hatte, ja, ob das Gebietspläne waren oder ob das Schadstoffemissionen waren oder Müllgebühren oder Friedhofssatzung, hatte ich nie was von gehört, und ich fand das unendlich spannend, das überhaupt alles mitkriegen zu dürfen und lernen zu dürfen. Von daher, ich sag ja, der Franz Müntefering hat gesagt, nach Papst ist Parteivorsitzender der SPD das schönste Amt. es ist ein so tolles Amt, Oberhaupt einer Stadt zu sein. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, wirklich.
Und dann mit den ganzen anderen Oberbürgermeistern der verschiedenen Städte kannst du einiges bewegen. Ihr habt ja auch in der Zeit einiges bewegt. Hast du oft auch da den Eindruck gehabt, jetzt müssen wir gemeinsam was machen, und ging das dann auch über Parteigrenzen weg, dass sich die Oberbürgermeister und die Bürgermeister des Ruhrgebietes kollektiv entschieden haben, wir machen etwas gemeinsam, oder stand man da alleine?
Das ist ein ganz spannendes Thema, und gemeinhin ist die Kooperationsbereitschaft und die Kooperationsfähigkeit viel größer als immer getan wird. Im Ruhrgebiet wird schon seit langen Zeiten viel mehr zusammengearbeitet, als man glaubt. Du brauchst, um in überörtlichen Gremien mitwirken zu können, auch manchmal ein bisschen Glück. Denn es gibt ja sehr verschiedene Gremien. Also hier der RVR, die Regionalversammlung Ruhr, die aus dem früheren Ruhr-Siedlungsverband ja nach und nach hervorgegangen ist. Das ist im Grunde so das nächste Gremium auf Verbandsebene für das Ruhrgebiet. Da bist du drin automatisch, das war zu meiner Zeit bei der Verfassung so, da bist du drin, wenn du Hauptverwaltungsbeamtin Hauptgemeindebeamte bist. Da waren alle Oberbürgermeister und Landräte des Ruhrgebiets drin. Leider nicht die Bürgermeister, weil die ja in kreisangehörigen Städten sind. Also da hast du sofort qua Amt die Möglichkeit, mit deinen Kollegen und Kolleginnen aus der Region Kontakt aufzunehmen und gemeinsam für das Ruhrgebiet etwas zu arbeiten. Anders ist das bei diesen Verbandsgremien wie Städtetag. Für die großen Städte, die kreisfreien, ist ja der Deutsche Städtetag zuständig, für die kleineren Städte und Gemeindebund. Da habe ich riesiges Glück gehabt. Denn zu der Zeit, als ich ins Amt gekommen war, da endete irgendwo in Nordrhein-Westfalen die Amtszeit eines SPD-Oberbürgermeisters. Entweder war der abgewählt worden 2004 oder ich weiß nicht, oder es war ein SPD-Platz frei im nordrhein-westfälischen Städtetag. Und da haben die mich sofort 2003 nach der Wahl da reingeholt. Erstens, weil ich Frau war und damals auch schon wenige Frauen in dem Amt waren. Und zweitens, weil es ein SPD-Platz war. Das war das allergrößte Glück, weil ich damit natürlich auf nordrhein-westfälischer Ebene in ganz andere Netzwerke reingekommen bin. Und von da aus, das fand ich auch sehr spannend, von da aus habe ich mich auch sehr engagiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2 Jahre später auch ins Präsidium des Deutschen Städtetags gewählt worden bin, auf einen SPD-Platz. Und das, glaube ich, ist das größte Glück gewesen, weil ich dann eben in ganz Deutschland lernen konnte. Das ist ja das Tolle daran, wenn die Stadtspitzen zusammenkommen. Die unterhalten sich ja sofort über ihre Probleme. Und die tauschen sich sofort aus. Wie habt ihr das gemacht? Und toll ist es natürlich, wenn man das dann über Bundesländer hinweg machen kann, weil man dann erstens ganz viel davon mitkriegt, wie dieses föderale System auf den verschiedenen Ländern eben funktioniert, was man da abgucken kann. Und das tun die alle. Und das ist das, wo ich eine Lanze für uns in Anführungszeichen brechen muss. Die sind viel pragmatischer unterwegs, als die Bürgerinnen und Bürger das manchmal glauben, weil wir alle immer davon profitiert haben, mal zu dem eigenen Dunstkreis für einen Tag auf Distanz gehen zu können, mit jemandem anderen das Problem zu besprechen, auf einmal eine andere Sichtweise zu kriegen und dann nach Hause zu kommen und zu sagen, man könnte das doch auch so oder so machen. Das war ganz, ganz großartig. Und hier im Ruhrgebiet haben wir unendlich viel zusammen bewirkt.
Eins der großen Projekte, die du angestoßen hast, war die Urbania. Wenn du heute am neu gestalteten Ufer der Ruhr entlang gehst, erfüllt dich das mit Stolz?
Ja, mit Stolz und mit Glück. Wir bringen die Stadt zurück an die Ruhr. Das war die Idee von Ruhrbania. Und das war ein Projekt, was aufgrund seiner Größe von vornherein viel Widerspruch produzieren musste. Ich habe immer gesagt, ein Projekt, das am Anfang keinen Widerstand erfährt, ist nicht zukunftsfähig. Große Projekte müssen Widerstand und Widerspruch aktivieren, sonst taugen die auf Dauer nichts. Und das war dabei, das hat die Sache anstrengend gemacht. Das hat aber auch dazu geführt, dass sie im Endeffekt mehrheitsfähig ist. Sie ist genauso mehrheitsfähig geworden wie die Myga, die 1992 genauso viel Widerstand produziert hat. Und heute sind alle stolz, als wir 30 Jahre Myga gefeiert haben. Da saßen die sich früher an Bäume gekettet haben in der ersten Reihe und wollten gelten als die größten Myga-Freunde. Also deswegen, ich bin stolz auf Ruhrbania, und wir haben den Menschen ein Stück Ruhrufer geschenkt, das zu jeder Jahreszeit attraktiv ist, im Winter nicht so belebt, wie wir uns das gedacht haben, aber das kann ja auch alles noch kommen. Und das gehört genauso zu den Projekten, auf die ich stolz bin, wie beispielsweise die Rathaussanierung, dieses wunderbare Rathaus, das wir gerettet haben, vor dem Verfall, denn es war ja nach dem Krieg mit schlechten Materialien wieder hergerichtet worden. Es war längst überfällig. Oder aber die Investitionen, die wir in die großen Schulen getätigt haben. Ich bin oft kritisiert worden, dass wir Schulden gemacht haben. Ja, wir haben investive Schulden gemacht. Ich bin froh, dass wir die zum damaligen Zeitpunkt gemacht haben, denn damit haben wir Werte geschaffen. Und anders als behauptet worden ist, haben wir ja gar keine Gebäude verkauft, sondern wir haben ja unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft dazu benutzt, das Rathaus zu sanieren, oder haben PPP-Projekte gemacht, die alle immer von der Landesregierung begleitet worden sind. Aber die Werte, die wir da geschaffen haben, davon profitieren wir heute und sind natürlich etliche Jahre im Vorsprung, wenn es jetzt darum geht, die anderen Schulen oder die anderen öffentlichen Gebäude wieder herzurichten.
Du hast dich nach 4577 Tagen aus dem Amt der Oberbürgermeisterin verabschiedet.
Ich kann mir vorstellen, auch wenn man heute so zurückblickt, verschwimmt die Zeit zu einem Tag.
Ja, ne? Ja, ja, das sowieso. Du hast ja 7 Tage, 24 Stunden, wenn du das ernst nimmst. Ne? Und ernst nehmen muss man das schon. Es ist ein äußerst anstrengendes Amt, auch wenn das immer tolle Begegnungen waren. Aber ich bin meistens morgens um 8 im Büro gewesen und in der Regel nicht vor 21, 22 Uhr zu Hause. Und du hast ja dann auch diese Erwartungen der ganzen tollen Menschen in der Stadt. Die haben einen Verein, die haben eine Initiative, die haben eine Ausstellung und die möchten ja gerne das auch zeigen. Ne? Möchten auch, dass der Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin kommt, also die Stadtspitze. Das kannst du gar nicht leisten. Gott sei Dank hat man als Oberbürgermeisterin 2 ehrenamtliche Bürgermeister, die einen da vertreten können, weil man einfach ja oft gar nicht gleichzeitig irgendwo sein kann, wo zu einem selben Zeitpunkt etwas stattfindet. Aber wenn man das ernst nimmt, dann ist es schon, es ist ein sehr, sehr anstrengender, aber auch ein sehr bereichernder Amt.
Das waren jetzt 4577 Tage. Als du dann da standst in der Stadthalle und dich von 300 Mitarbeitern verabschiedet hast, was waren deine Gedanken?
Es war gar nicht so viel Wehmut, weil man irgendwann spürt, jetzt ist es gut. Bei mir war das Mitte 2014. Wenn du einfach siehst, du hast ganz viel erreicht und ist auch alles ganz positiv gelaufen. Ich hatte auch irgendwann mal meiner Familie versprochen, nicht zu lange über das reguläre Pensionsalter, das war für mich ja knapp 66, hinaus im Amt bleiben zu wollen. Und wenn du dann ausrechnen kannst, jetzt so wie die Wahl liegt, geht die nächste Amtszeit, also bis du knapp 70 bist. Und man weiß natürlich nicht, was auf der Strecke zwischen 65 und 70 gesundheitlich passiert. Deswegen hatte ich dann irgendwann Mitte 14 gedacht, es ist gut so, wie es ist. Und außerdem, das sage ich auch ganz klar, nach 12 Jahren, fast 13 Jahren, ist es relativ leicht, eine Wechselstimmung herbeizuführen. Und ich wollte nicht abgewählt werden. Ich wollte gehen, wenn ich der Meinung war, das Amt hat mich beglückt und jetzt mache ich Platz für einen Amtsnachfolger, eine Amtsnachfolgerin.
Also gehen, wenn es am schönsten ist.
Gehen, wenn es am schönsten ist. Wenn die Leute alle noch sagen, das ist aber schade. Eigentlich wäre es aber schön, wenn du noch ein bisschen bleiben würdest. Und deswegen war bei dieser Verabschiedung keine Wehmut mehr. Also es war so in den Wochen vorher, als du alles zum letzten Mal machtest, das war manchmal ein bisschen traurig. So wie es am Anfang aufregend war, alles zum ersten Mal zu machen, weißt du das dann ja hinterher. Ne? So wie das Jahr sich füllt und wie der Kalender abgeht, weißt du, das hast du zum letzten Mal gemacht, mal den Ruhrpreis verliehen, zum letzten Mal die Amtskette getragen. Ich bin mit großem Glück aus dem Amt gegangen, Dankbarkeit, Zufriedenheit und bin heute der festen Überzeugung, es war der richtige Zeitpunkt, es war die richtige Entscheidung.
Dann hast du dich erholt, sortiert, ein super schönes Projekt, die Junior-Uni, die hast du in Wuppertal kennengelernt und hast sie 1:1 nach Mülheim transferiert.
1:1 geht nie, Ralf, weißt du auch. Ne? Man nimmt irgendwo was auf, kriegt eine Idee mit. Ich habe ja in der Zeit, als ich das Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte, also gegen die Stadtverschuldung geführt habe, habe ich ja einen ganz tollen CDU-Partner gehabt, den Peter Jung, damals Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Wir beide haben uns als Menschen sehr schnell, sehr gut verstanden und alles Mögliche unterhalten. Und der Peter Jung hat mir irgendwann 2013 mal gesagt, wir haben da so eine tolle Sache in Wuppertal. Hast du nicht Lust, dir das mal anzugucken? Und außerdem war der Ideengeber und Spiritus Rektor der Junior-Uni in Wuppertal, der war der Kommunikationsberater unseres Städtebündnisses. Und da hatte ich dann immer erst Informationen aus erster Hand. Und 2013 haben die mich eingeladen und als ich auf dem Dach dieses Gebäudes stand, die haben ja da von der Jakstedt-Stiftung 2,5 Millionen zur Verfügung gestellt bekommen, um da sich so ein tolles Gebäude hinzustellen. Als ich auf dem Dach stand, habe ich gedacht, das ist das Projekt für die Zeit nach deinem ausscheiden aus dem Amt. Ne? Und ja, und dann habe ich das im Januar 2016 habe ich angefangen, mir aus meinen Netzwerken die Leute zusammenzusuchen, von denen ich überzeugt war, dass sie die Idee auch schön finden würden. Das hat funktioniert. Und dann haben wir losgelegt. Alles ist am Anfang schwer, ehe es leicht wird. Ne? Und die ersten und die Jahre, da, wir haben 3,5 Jahre mit über 40 Leuten hier aus der Stadtgesellschaft. Da waren Leute aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus den Kirchen, aus den Verbänden bei, aus den Universitäten. 3,5 Jahre Konzept gemacht. Und dann komme ich auf das zurück, was du gerade gesagt hast. 1:1 geht das nie. Du nimmst so eine Idee und du versuchst, den Kern herauszufinden und dann muss man das anpassen auf die Bedingungen vor Ort. Denn wir, das sage ich jetzt auch mal ganz stolz, wir in Mülheim waren, was die Vernetzung im Bildungsbereich angeht, sehr viel weiter als die in Wuppertal. Erstmal existiert die da schon seit 10 Jahren. Die haben 2008 begonnen und da war das auch noch schwieriger. 2008 wäre es bei uns auch nicht so einfach gewesen. Aber wir hatten schon jetzt eine erstklassig vernetzte Bildungslandschaft. Kann ich mich ja noch aus der Amtszeit dran erinnern. Und von daher war es einfach wunderbar, diese Akteure sofort mit großem Engagement und großer Bereitschaft zu finden. Ja, und dann haben wir eben 2018 war das Konzept fertig. Dann sind die Trägervereine gegründet worden und der Urknallveranstaltung dann im Februar vorigen Jahres ging dann die Post so richtig ab. Aber ich hätte auch nie damit gerechnet, dass wir 1,5 Jahre später 50 Kurse anbieten können. Ich hatte immer gedacht, so wenn wir von Semester zu Semester um 5 oder 10 Kurse wachsen, das ist schon klasse. Ne? Aber dass wir vom Frühjahr, also wir sind in diesem Frühjahr, hatten wir 20 Kurse, dann konnten wegen Corona und dem verzögerten Start, konnten 13 durchgeführt werden. Und dann sind wir auf 46 gewachsen, ne, die am Ende jetzt durchgeführt worden sind vor den Herbstferien. Also da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet.
Dagmar, vielen lieben Dank für das Interview. Ich denke, wir haben viel rüberbringen können von dem, was dich als Politikerin und als Mensch ausgemacht hat. Und dafür sage ich herzlichen Dank.
Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Es war so großartig, dass ich mir das gar nicht habe vorstellen können und dir sehr dankbar dafür bin.